Die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Als Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit. Das unsere Zeit bestimmende Phänomen ist sicher die Sexualrevolution. Die Antwort der Kirche auf dieses Phänomen, begleitet vom Feminismus und von der feministischen Theologie. Kardinal Ratzinger hat dazu geäußert, die feministische Theologie ist wohl die größte Gefahr für die Gegenwart. Die Antwort auf diese Herausforderung hat die Kirche mit Papst Paul VI. Gegeben, mit der Enzyklika Humanae Vitae. Papst Johannes Paul versteht seine Theologie des Leibes als Kommentar und Unterstützung der Enzyklika Humanae Vitae. Die sexuelle Revolution unserer Tage beansprucht die Befreiung des Sexualtriebes von der Funktion der Fruchtbarkeit der Ehe. Aber es geht nicht nur darum, den Sexualtrieb zu befreien, sondern es geht im Grunde darum, den Sexualtrieb als das Grundprinzip der Wirklichkeit darzustellen. Der Sexualtrieb wird absolut gesetzt. Durch die Revolution der Frankfurter Schule der 68er, ich habe sie selber erlebt in Freiburg, sehr heftig, wie kommt es zu dieser Forderung, den Sexualtrieb absolut zu setzen? Ein bisschen Zeitgeschichte darf ich bringen. Das heißt, die Frankfurter Schule versucht, die Absolutsetzung des Sexualtriebes durch Aufhebung der gesamten abendländischen Tradition zu ermöglichen. Das heißt, zugunsten des Sexualtriebes soll Religion, Kunst, Wissenschaft, Moral, Recht, Politik abtreten. Wie kommt es zu dieser Forderung? Die kritische Theorie der Frankfurter Schule diagnostiziert die Not der Stunde in der Form, dass sie sagt, Karl Marx ist es nicht gelungen, die Wirklichkeit widerspruchsfrei einzurichten. Das Paradies auf Erden hat er nicht errichten können. Woran liegt das? An der zugrunde liegenden Hegelschen Dialektik ist die Antwort Adornos und Horkheimers. Die Hegelsche Dialektik ist, so meinen beide, vornehmlich Adorno, ist ein Trugschluss, eine Täuschung. Wieso? Hegel reflektiert auf Martin Luther. Martin Luther hat das Böse, wie er sich ausdrückt, groß gemacht und es auf Gott übertragen. Nicht der arme Mensch ist schuldig, sagt Luther, sondern der ungerechte Gott. Er ist der Schöpfer des Guten und des Bösen. Hegel sagt, ich bin ein Lutheraner, ich bin es und will es bleiben. Also, wenn Luther Gott böse nennt, dann heißt das für Hegel, Gott ist nicht nur das höchste und vollkommene Sein, wie die Klassik es gedacht hat, das absolut Gute, Wahre und Schöne, sondern Gott ist wesenhaft bestimmt durch das nichtende Nichts des Bösen. Dieser Gott des nichtenden Nichts schafft durch Negation der Negation, das heißt durch Setzung und Aufhebung seiner Teilmomente. Gott kommt, so Martin Luther, indem er zerstört. Er verzehrt mich. Ich liebe ihn nicht, Martin Luther. Die hegelische Dialektik wird von Darwin und Marx übernommen. Das heißt, durch Selektion, durch doppelte Negation, durch Tod und Tötung, Höherentwicklung. Konrad Lorenz verschärft die Sache in unseren Tagen und sagt, die Aggression ist der Motor aller Handlungen. Das Liebeslächeln, so Konrad Lorenz, ist Zähnefletschen. Ist dann noch Paarung möglich? Fragt er sich. Durch stillgelegte Drohbewegung. Also, der Kampf ums Dasein, die Selektion, die Aggression als Antrieb für alles Werden. Diese Aggression, die Legitimation der Tötung, Nietzsche reflektiert auf Hegel und sagt, der alte Mose hatte gesagt, du darfst nicht töten. Hegel sagt, du musst töten. Darwin sagt, du musst töten. Marx wiederholt dasselbe. Durch Tötung, Höherentwicklung. Adorno sagt, diese Dialektik, diese hegelsche Dialektik, die das Böse zum Prinzip der Höher- und Weiterentwicklung macht und nicht im Sinne der Logik das Böse ausschließt, die Negation von der Position absolut unterscheidet. Diese hegelsche Dialektik ist falsch. Hegel beschreibt nicht die Vernunft in der Geschichte, wie er vorgibt, sondern Adorno den Prozess von der Steinschleuder zur Atombombe. Die Rechtfertigung des Bösen durch Übertragung auf Gott ist der eigentliche Anstoß, ist der eigentliche Angelpunkt der ganzen modernen Denkform. Adorno fordert entsprechend die Absetzung der Vernunft. Wenn die Vernunft dialektisch sich begreift, das heißt durch Negation, durch Tötung, die Wirklichkeit bestimmen will, dann muss sie abgesetzt werden. Die Vernunft muss, wie Adorno sich ausdrückt, im Trieb verlöschen. Der Trieb ist freigesetzt, er ist absolut gesetzt. In ihm ist die ganze Kultur der Vernunft untergegangen, aufgehoben. Wenn Adorno nur die dialektische Vernunft verabschiedet hätte, könnten wir ihm dankbar sein. Aber Adorno verabschiedet mit der dialektischen Vernunft auch die logisch verfasste Vernunft. Das heißt, jene Denkprinzipien, die sich an den guten Gott orientiert haben und das Gute zu tun befohlen haben. Mit der Aufhebung der Vernunft schlechthin in den grenzenlosen, unendlichen Trieb ist die umfassendste Revolution geschehen, die das Abendland kennt. Die Kultur des Todes haben wir vor uns, wie Johannes Paul II. Sagt. Wie können wir ihr begegnen? Johannes Paul sagt, mit der Theologie des Leibes. Wieso? Die Theologie des Leibes, so meint der Papst, ist die Theologie der wahren Liebe. Der wahren Liebe, die sich nicht durch den anderen triebhaft selbst befriedigt, sondern die sich versteht als Hingabeform an den anderen. Wenn wir die wahre Liebe kennenlernen wollen, die Hingabeform, dann können wir das, so Johannes Paul, vor allen Dingen an der Liebe Christi ablesen. Er, der unendliche Gott, ist Mensch geworden, hat einen menschlichen Leib angenommen, hat diesen menschlichen Leib in den bittersten Tod gegeben, um uns einen neuen Leib zu ermöglichen, zur Teilhabe am himmlischen Hochzeitsmahl. Wer ist dieser Gott, der sein eigenes Leben hingibt, um den Menschen eine ewige Zukunft bei ihm zu verschaffen? Es ist der dreipersonale Gott, den die Kirche mit Liebe definiert hat. Das Wesen des dreipersonalen Gottes ist die schenkende, sich selbst mitteilende Liebe. Der Vater besitzt von Ewigkeit her durch sich selbst das höchste Sein. Das höchste Sein in der höchsten Form der Wahrheit des Geistes, der Schönheit und der Güte. Aber im Unterschied zu der griechischen Auffassung von Gott, die Griechen sagen dasselbe, dass Gott die höchste Wahrheit, Schönheit und Güte ist. Aber weil er das ist, ruht er in sich und geht in gar keiner Weise über sich selbst hinaus. Kann er die Welt schaffen, fragt Aristoteles? Oh nein, das wäre unter seiner Würde. Kann er den Menschen denken? Oh nein. Er würde etwas denken, was weniger ist als er. Gott denkt sich selbst. Gott ruht in sich selbst. Tut er noch etwas anderes, fragt Aristoteles? Nein. Die Welt ist nur das indirekte Schattenbild Gottes. Im krassen Unterschied dazu sagt die Theologie, die katholische Theologie, dass Gott seinen absoluten Selbstbesitz verschenkend, zeugend dem Sohne mitteilt. Seinen Selbstbesitz zur Grundlage des gemeinsamen Seins macht. Und Vater und Sohn sich gegenseitig aussprechen, der Vater empfängt sich vom Sohn und der Sohn vom Vater. Alle göttlichen Personen gehen absolut über sich hinaus, schenken, was sie besitzen, teilen mit, was sie haben. Aber selbst die Gemeinsamkeit von Vater und Sohn hauchen beide aus als die Person des Heiligen Geistes. Dieser Gott der sich selbst schenkenden Liebe ist es, der den Menschen macht. Er geht nicht nur innertrinitarisch über sich hinaus und schenkt, was er besitzt, sondern er geht auch in der Weise über sich hinaus, dass er den Menschen und seine Welt schafft. Gott selbst. Er entäußert sich. Die Liebe ist die Form der Entäußerung, der Hingabe an den anderen als anderen. Johannes Paul sagt, Gott schafft den Menschen, um ihm zu lehren, wie Gott liebt. Die totale Hingabe an den anderen als anderen. Gott schafft den Menschen zunächst mal eine Geistseele. Die Geistseele des Menschen lebt, so meint Thomas von Aquin, von Ewigkeit her als Gedanke im Sohne Gottes und wird zum Zeitpunkt unserer Empfängnis vom Sohne ausgesprochen. Die menschliche Geistseele ist nur ein wenig geringer als Gott selbst. Sie ist universal und deswegen unsterblich. Weil, wenn sie Gott denken kann und sogar eine Entscheidung Gott gegenüber zu treffen hat, will sie zu ihm stehen, will sie seine Liebe erwidern oder will sie sich von ihm abwenden? Wenn der Mensch also Stellung nehmen soll zu Gott, als Voraussetzung für die gemeinsame Liebesgeschichte, dann muss der Mensch Gott denken können. Wenn er aber Gott denken kann, dann muss er so universal sein wie Gott selber. Denn Denken heißt Rückbeziehung auf das Denken, auf mich als den Denkenden. Also haben schon die Alten, Thomas von Aquin genauso, gesagt, dass die menschliche Geistseele quoda modo omnia sein muss. Sie unterscheidet sich vom Geist Gottes nur dadurch, dass Gott rein Geist ist, Geistperson ist, von Ewigkeit her durch sich selbst und der Mensch seine Geistperson empfängt von Gott. Aber nicht genug. Der Mensch hat nicht nur eine universale Geistseele von Gott mitgeteilt bekommen, sondern Gott schenkt jedem einzelnen Menschen darüber hinaus eine einzigartige menschliche Seele, sodass unsere Geistseele durch die Singularitas bestimmt ist, durch die Einmaligkeit und Unvertauschbarkeit. Keiner von uns ist zu ersetzen. Dass wir typisch Mensch sind und zugleich in einzigartiger Ausprägung unser Menschsein besitzen, ist nur so zu erklären, dass Gott eben nicht nur über die Fülle des Seins verfügt, sondern zugleich in unterschiedlicher Trägerschaft dieses Sein besitzt, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist unterscheiden sich aber absolut. Das heißt, in Gott ist beides, die absolute Identität und die absolute Verschiedenheit. Also kann dieser Gott den typischen Menschen absolut verschieden schaffen. Die Universalität seiner Geistseele ist einmalig geprägt. Gott selber teilt diese Geistseele, Matthias Scheben, der berühmte Dogmatiker des letzten Jahrhunderts, sagt, wie mit einem Kuss mit. Gott schenkt dem in der Empfängnis dem Menschen. Gott schenkt dem Menschen sein Abbild, sich selbst. Er gibt ihm die Idee seiner Herkunft mit als Maßstab für Denken und Wollen. Dieser Gott, der uns eine wunderbare Geistseele geschaffen hat, die in alle Ewigkeit nicht ausdenkbar ist, weil wir die totale Identität und die totale Verschiedenheit denken müssen. Das können Sie uns immer neu schenken lassen. Die Überraschung der Einmaligkeit. Gott schenkt uns nicht nur diese wunderbare Geistseele, abbildlich zu sich, sondern er macht uns auch einen Leib. Und wie Thomas von Aquin sagt, ohne Vorformen. Nicht etwa in Weiterentwicklung tierischer Vorformen, sondern er schenkt uns einen Leib, damit wir lieben können, wie Gott liebt, sagt Johannes Paul. Er schenkt uns einen Leib im Hinblick darauf, dass er selber Mensch werden will, selbst einen menschlichen Leib annehmen will. Ich meine, das Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippe hier, sagt das am schönsten. Ich von deiner Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Zu Gott gesagt, zum Heiland in der Krippe. Was ist der menschliche Leib? Er ist die Hingabeform des Geistes. Gott schafft abbildlich zu sich, wenn Gott beides ist, der absolute Selbstbesitz und die totale Schenkung dieses Selbstbesitzes an den anderen als anderen, der Vater an den Sohn, Sohn an den Vater und Vater und Sohn an den Heiligen Geist, dann müssen auch wir eine Schenkungsform bekommen und das ist der Leib. Er ist die Hingabeform unseres geistigen Selbstbesitzes. Unser Geist, unsere Geistseele drückt den Selbstbesitz Gottes aus. Unser Leib drückt die Hingabefähigkeit des Geistes an den anderen als anderen aus. Warum ist es nun gerade der Leib, der den Geist ausdrücken soll? Die Griechen haben zu Recht betont, dass der Leib doch in wesentlicher Differenz zum Geist zu denken ist, in seiner Feinstruktur der Moleküle, in seiner Einzelheit der Materieteilchen. Ist dieser durch Einzelheit charakterisierte Leib, ist der tatsächlich fähig, den universalen Geist zu schenken, aufzunehmen und weiterzugeben? Die Rabbinertheologie belehrt uns, ja, der Höchste, Gott selbst, wohnt im Versteck. Selbst Gott macht sich klein und fassbar, damit wir ihn empfangen können. Der menschliche Geist, abbildlich zum göttlichen Geist, hat die Fähigkeit der absoluten Selbstzurücknahme, der Selbsteinfaltung in winzige Gesten, sodass er sich dem anderen mit einem kleinen Fingerzeig voll übergeben kann. Mit einem Augenblick können wir dem anderen unser Selbstverständnis oder das, was wir dem anderen sagen wollen, mitteilen. Der Leib ist also gerade in seiner Unterschiedlichkeit zum Geist, in seiner Einzelheit, eine wunderbare Weise, wie der Geist eingefaltet, sich selbst zurückgenommen, klein gemacht, im Leibe gegenwärtig ist, um sich fassbar zu machen für den Geliebten. Wir haben also eine wunderbare Komposition des Menschen aus Geist und Materie. Bitte? Geht's nicht? Gott will Johannes Paul mit diesem Menschen sich vermählen. Er gibt ihm nicht nur eine Geistseele und einen, die Geistseele ausdrücken könnenden Leib, sondern er gestaltet ihn auch geschlechtlich als Mann und Frau. Das heißt, Gott will, so Johannes Paul, mit dem Menschen sich vermählen, um mit dem Menschen gemeinsam den Menschen zu schaffen. Nicht ausdenkbar. Aber dafür bietet Gott dem Menschen einen gemeinsamen Wohnsitz an, das Paradies. Der gemeinsame Wohnsitz ist natürlich die Voraussetzung für eine Vermählung. Der Mensch nimmt Stellung zu dem Angebot, zu dem Liebesangebot Gottes. Wir wissen wie. Adam und Eva betrachten den angebotenen gemeinsamen Wohnsitz als den Privatbesitz, durch den sie sich selber höher entwickeln können, von Gott absetzen können, unabhängig machen von Gott und sich in Absetzung von Gott selbst zu genügen. Guardini übersetzt die Bibelstelle, sie wollten sein wie Gott, mit sie wollten sich an die Stelle Gottes setzen. Sich Gott untertan machen. Hingebende Liebe in das Gegenteil, in Selbstvermittlung durch den anderen pervertieren. Was ist aus der menschlichen Natur geworden? Durch diese Urschuld, die als Erbschuld auf uns übergegangen ist. Der menschliche Leib ist eine Bündelung von Trieben geworden. Der Trieb, so Johannes Paul, ist die Folge der Erbschuld. Aus den Kräften des Leibes, den Strebekräften der anverwandelnden Liebe, ist genau das Gegenteil geworden. Die gewalttätige Übermächtigung des anderen, zum Zwecke der eigenen Lustbefriedigung. Was machen wir mit diesem Leib? Was tut Gott? Gott schickt den Tod als erste Folge der Sünde. Aber der Tod ist auch, wie die Kirchenväter sagen, das erste Zeichen der Erlösung. Denn Gott verabschiedet sich nicht prinzipiell vom Menschen. Die menschliche Geistseele ist unsterblich. Wegen ihrer Universalität. Sondern Gott lässt den Leib sterben. Den Leib, der die vollständige Perversion begangen hat, wie gesagt, aus Hingabe Selbstvermittlung gemacht. Der Leib wird, wenn er alleine sterben muss und die Seele nicht sterben kann, von der Seele unterschieden. Die Leib-Seele-Einheit des Menschen wird getrennt. Die Seele ist nicht mehr Formprinzip des Leibes, der Leib nicht mehr Hingabeform des Geistes, sondern der Leib regiert sich selbst, verfügt über sich selbst, lässt seine Triebnatur walten, im Widerspruch zum Geist. Was wird aus der Ehe, wenn der Leib eine Bündelung von Trieben geworden ist? Die Ehe wird der Kampfplatz um die höchste Lustgewinnung. Die Triebgemeinschaft der Ehe ist durch die böse Begierlichkeit charakterisiert und hat den Verlust der Trägerschaft des Heiligen Geistes zur Folge, wie die Theologie sagt. Was macht Gott jetzt mit dieser gefallenen Ehe? Gott gibt ein größeres Angebot der Liebe. O Felix Culpa, singen wir in der Osternacht. O wunderbare Schuld, die du uns diesen Erlöser geschenkt hast. Gott will nicht nur mit dem Menschen den Menschen machen, das war die Paradiesesvorstellung. Gott will selber ein Mensch werden, um als Menschensohn den Menschen zu machen. Gott entäußert sich und wird der Sohn der Jungfrau Maria. Er hätte sich selbst einen Leib geben können, der allmächtige Gott, mit einem Wort hätte er einen menschlichen Leib gehabt. Aber Gott vermählt sich mit dem Menschen. Er lässt sich vom Menschen einen Leib schenken, überschattet vom Heiligen Geist, wird die Jungfrau Maria Gottes Gebärerin. Gott lässt sich empfangen vom Menschen. Gott lässt sich gebären vom Menschen. Unvorstellbare Liebe. Die Jungfrau Maria ist das Urbild der Schöpfung. Ohne sie hätte Gott das Risiko der Schöpfung gar nicht eingehen können. Aber die Immaculata, die in der Totalhingabe an Gott, dem Gottessohn ihren menschlichen Leib schenkt, als Ausdruck ihrer Geistseele, ermöglicht die Neuschöpfung der Ehe. Aber nicht genug damit, dass Gott Mensch wird, sich empfängt vom Menschen, durch den Menschen einen menschlichen Leib annimmt. Die Kenosis, die Entäußerung Gottes, geht noch weiter. Gott schenkt diesen Leib als Versöhnungsopfer. Er gibt ihn in einer totalen Hingabe in den Kreuzestod. Der menschliche Leib, der durch die Urschuld in sich selbst verkrampft ist, nur noch eine Bündelung von Trieben der Selbstbefriedigung ist, wird vom Gottessohn in den Tod gegeben, das heißt in der Totalhingabe erneuert. Durch diese Totalhingabe des menschlichen Leibes in den Sühnetod Christi am Kreuz wird die menschliche Natur, wie Augustinus sagt, wiedergeboren aus der Seitenwunde Christi. Wird unser Herz von Stein ersetzt durch das Herz von Fleisch und Blut Christi. Ist damit die menschliche Ehe, die Triebgemeinschaft, ist sie damit absolut geheilt? Johannes Paul sagt, nein, noch nicht. Die prinzipielle Erlösung ist geschehen, aber de facto muss jetzt jede eheliche Gemeinschaft erlöst werden. Wie geschieht das? Johannes Paul sagt, die Ehe muss das Spiegelbild der Liebe Christi zur Kirche werden. Der Schlüsseltext für Johannes Paul dafür ist Epheser 5, 32 bis 21 bis 32, wo gesagt wird, der Mann verlässt Vater und Mutter, bindet sich an seine Frau, wird mit ihr ein Fleisch. Das Geheimnis ist groß. Es ist das Geheimnis der Liebe Christi zu seiner Kirche. Was bedeutet das nun im Einzelnen? Die feministische Theologie hat sehr angeklagt, dass der Mann das Haupt der Familie sein soll, beziehungsweise der Frau. Johannes Paul sagt, was heißt das, dass der Mann das Haupt der Frau ist? Das heißt, der Mann muss sich für seine Frau absolut hingeben, wie Christus in den Tod. Der Mann muss seine Frau absolut lieben und die Frau ist diejenige, die geliebt wird. Wenn die feministische Theologie auch Klage darüber führt, dass es im Epheserbrief heißt, sie sollen einander untertan sein, Mann und Frau, dann erklärt Johannes Paul das so, dass er sagt, sie sollen sich gegenseitig ein Geschenk sein, in Ehrfurcht vor Christus. Aber Christus ist das Vorbild für die Heiligung der Ehe. Aber das reicht nicht. Die wirkliche Umwandlung, Neuordnung der Ehe, die Vollendung, geschieht nur, Johannes Paul, in der sakramentalen Vereinigung mit Christus. Wir können den anderen, der Mann, die Frau und umgekehrt den anderen Menschen, nur äußerlich fassen, nur äußerlich umarmen. Nicht von seinem Urgrund her, von Gott her, von unserem gemeinsamen Urgrund, der Ehe überhaupt ermöglicht. Also dürfen wir in der Heiligen Messe beten, Herr, senke in uns deine Hände, senke in uns deine alles umfassenden Hände, berühre uns innerlicher als wir uns selbst. Sage neu, dies ist mein Leib. Nur in der Totalhingabe an Christus, eingebettet in das Gebet, sagt Johannes Paul, kann die eheliche Gemeinschaft wirklich geheilt werden. Nur als Glieder seines Leibes können wir wieder in Überwindung des Triebes ineinander, miteinander sein. Die Gliedschaft am Leibe Christi befähigt zur ehelichen Treue. Wir sind geeint, sakramental. Das heißt, die Ehe ist ja ein Sakrament. Die Eheleute sind geeint in Christus, sind Glieder seines Leibes. Und sofern Christus die vermittelnde Mitte ist, der ist, in dem beide eines sind, sind sie in ewiger, unauflösbarer Treue aneinander gebunden. Die ewige Treue ist aber auch die Voraussetzung dafür, die Glückseligkeit der einzigartigen Schönheit, Einmaligkeit, von Gott von Ewigkeit her gedacht, des anderen zu erkennen und zu erfassen. In der Zeit können wir den anderen nicht wirklich ausloten. Eine kleine Bemerkung. Meine Mutter hat meinen Vater gefragt, als er um die Ehe bat: Meinst du das für die Zeit oder für die Ewigkeit? Und Mutter sagte, wenn er gesagt hätte für die Zeit, dann hätte sie Nein gesagt. Aber da er gesagt hat für die Ewigkeit, hat sie Ja gesagt. Sie war eine Philosophin. Luther kennt das Sakrament der Ehe nicht. Für ihn ist die eheliche Gemeinschaft, wie gesagt, nur eine Triebgemeinschaft. Er verabschiedet sogar die menschliche Geistseele und sagt, diese separate Substanz, die gibt es gar nicht. Es gibt nur das Leben in den fünf Sinnen: Essen, Trinken, Weib haben, Hof haben, Kinder haben. Die Frau, das ist mit das Schlimmste, was Luther geschrieben hat, die Frau ist nur zu seiner Triebbefriedigung von Gott gedacht und gemacht. Weswegen für Luther selbstverständlich die Ehe als anonyme Triebgemeinschaft scheidbar ist. Da ist nichts, was Ewigkeit verdiente. Die Mutterschaft. In der Ehe, in der sakramental geheiligten Ehe, wird nicht primär durch die Begattung ermöglicht. Wir wissen, dass die befruchtete Eizelle allein kein Leben ermöglicht, sondern nur die Geistseele, die Gott selber mitteilt, ist der Träger aller Entwicklungsbewegungen. Es gäbe keinen Menschen ohne die Geistseele als formendes Prinzip aller Entwicklungsstufen. Es ist Erich Blechschmidt, ich weiß nicht, ob Sie das Buch Vom Ei zum Embryo von ihm kennen. Das sollten Sie lesen. Er war Professor für Anatomie in Göttingen. Professor Blechschmidt hat 200.000 embryonale Schnitte vorgenommen an Aborten und hat festgestellt, dass der Mensch Mensch ist, typisch Mensch vom ersten Eistadium an, und typisch dieser Mensch vom ersten Moment an. Mensch von Anfang an, wie er es formuliert. Das heißt, der Mensch wird nicht langsam. Ein Mensch durchlaufen verschiedener Vorformen, sondern er ist Mensch in einzigartiger, typischer Menschweise. Blechschmidt formuliert das auch so, dass er sagt, dass der Mensch vom ersten Augenblick an nicht nur typisch Mensch, sondern einzigartig dieser Mensch ist. Diese Einmaligkeit der Person, das hat ihn dazu veranlasst, vom Gesetz der Erhaltung der Individualität zu sprechen. Der Mensch wird nicht ein Individuum im Laufe seines Lebens, wie die modernen Dialektiker sagen, sondern der Mensch ist von Anfang an die einmalige göttliche Individualität. Sir Eccles, der Nobelpreisträger für Hirnphysiologie, hat Blechschmidt voll bestätigt und hat gesagt, das ist es, das Phänomen der Erfahrbarkeit der Einzigartigkeit von Anfang an, was wir naturwissenschaftlich nicht erklären können. Die Naturwissenschaft kann nur Allgemeines demonstrieren, aber nicht die Einmaligkeit. Deswegen brauchen wir, so Sir Eccles, den Rückgriff auf den Schöpfungsbegriff Gottes. Er hat viele Vorlesungen in unserer Akademie gehalten und immer betont, dass es unmöglich ist, dass es eine Evolution der Seele geben kann. Blechschmidt hat auch Haeckel widerlegt, Ernst Haeckel. Sie wissen, kennen das biogenetische Grundgesetz Haeckels, was heißt, dass wir in unserer Ontogenese die Phylogenese in großen Schritten wiederholen. Also unsere Entwicklungsgeschichte vom Ei zum Embryo soll mindestens nach Haeckel 30 Tierstadien durchlaufen. Blechschmidt kann nachweisen, wie gesagt, durch 200.000 embryonale Schnitte, dass der Mensch nie eine tierische Form durchlaufen hat, sondern dass er eben von Anfang an Mensch ist, dass er nie Flossen gehabt hat oder Schwänze oder was Haeckel sich noch ausgedacht hat. Es stimmt nicht. Blechschmidt folgert, also ist Abtreibung in jedem Augenblick Mord. Der Mensch ist Mensch einzigartig vom ersten Moment seines Daseins an, weil die Geistseele alle Entwicklungsbewegungen steuert. Auch andere berühmte Naturwissenschaftler, zum Beispiel der Mitbegründer der Quantenphysik, Walter Heitler, stimmt Blechschmidt völlig zu. Bruno Vollmert ist das derselben Auffassung, der Manfred Eigen so glänzend widerlegt hat. Max Türkauf genauso. Also es gibt eine Reihe bedeutender Naturwissenschaftler, die Blechschmidt voll bestätigen. Der Mensch ist Mensch von Anfang an. Verhütung ist für Blechschmidt natürlich auch undenkbar, aber nicht nur für Blechschmidt, sondern natürlich vor allen Dingen für Papst Johannes Paul. Denn es würde heißen, dass wir das Kind ablehnen und Gott, den Umfängnisgrund der Ehe, der das Kind schenkt. Wenn wir Gott ablehnen und das Kind ablehnen, dann fallen wir unter das Tier. Und dann ist die Sexualität der Spielball des Triebes. Das heißt, wir benehmen uns wirklich wie die Tiere. Karl Marx behauptet zwar, dass der Mensch nichts anderes und Besseres sei als ein Tier und dass deswegen auch die Ehe aufzulösen ist und die Sexualität nicht in private Verhältnisse gehört, sondern gesellschaftlich vermittelt werden muss. Aufhebung der Ehe und aller privaten Verhältnisse. Ehe hat es gegeben, so meint Karl Marx, solange man noch an die heilige Familie gedacht hat, an den dreifaltigen Gott und die Ehe als Abbild des dreifaltigen Gottes verstanden hat. Aber dieses Märchen von der heiligen Familie ist längst überwunden, so meint Karl Marx. Enthaltsamkeit ist, Johannes Paul, die Voraussetzung für die Ehe, für das Gelingen der personalen Gemeinschaft der Eheleute. Denn nur im Verzicht auf den, mindestens zeitweiligen Verzicht auf die Triebbefriedigung, kann die Person des anderen wirklich ungestört betrachtet werden und vor allen Dingen ihr personaler Hintergrund, Gott selber. Enthaltsamkeit ist entscheidend. Dass Enthaltsamkeit gelebt werden kann, bezeugen die Stände der evangelischen Räte, der Zölibat, der Verzicht auf eheliche Gemeinschaft, die Armut, der Verzicht auf Besitz, der Gehorsam, Verzicht auf Selbstbestimmungsrecht. Eine Heiligung der Ehe ist wohl in dem Maße möglich, als ein heiliger Ordens- und Priesterstand die Ehen wieder in Gott verankern kann. Schließlich denkt Johannes Paul auch darüber nach, wie wir nun unsere Triebgesellschaft missionieren können. Und er meint durch die Theologie des Leibes. Denn die Theologie des Leibes ist die übernatürliche Erfüllung unserer wahren Liebessehnsucht. Was will die wahre Liebe, nicht die Libido, die nur die kurzweilige Selbstbefriedigung im Blick hat? Die wahre Liebe will die unsterbliche Gegenwart des anderen. Wir können uns jetzt, wir haben es schon gesagt, nur äußerlich umarmen. Der Geliebte entzieht sich uns durch Krankheit und Tod. Aber die wahre Liebe zu dieser universalen Geistseele, die einzigartig Gott abbildet, möchte natürlich für alle Ewigkeit die Hingabeform dieser Person im Leibe erfahren. Die Theologie des Leibes, so Johannes Paul, weist uns darauf hin, dass wir Glieder am Auferstehungsleib Christi sein können und mit ihm tatsächlich auf die ewige leibliche Gemeinschaft mit dem Ehepartner in Gott hoffen dürfen. Wie sieht nun der neu geschaffene Leib aus, den die Theologie uns verspricht? Die Geistseele, wie gesagt, kann nicht sterben. Sie ist universal. Sterben kann nur etwas, was sich in Einzelheiten auflöst. Aber der Leib des Menschen, die Erbsubstanz, die wir von den Eltern mitbekommen haben, ist im Tode vergangen. Woraus besteht der neue Leib? Der neue Leib ist aus dem Material der Wiedergeburt aus der Seitenwunde Christi geboren. Der neue Leib ist der Leib von Fleisch und Blut Christi. In jeder heiligen Kommunion können wir uns die Aufbauelemente unseres zukünftigen Leibes schenken lassen. Der neue Leib, wie gesagt, geformt aus dem hingegebenen, für uns hingegebenen Fleisch und Blut Christi, ist der Leib, der uns zur Gottesschau ermächtigt und mit der Gottesschau auch ermöglicht, das, was Gott einmalig schön geschaffen hat, von seinem Grunde her erkennen zu können. Den geliebten Partnern, die geliebten Freunde, die Eltern und wen sie sich vorstellen wollen. Mit dem neuen Leib können wir Gott schauen. Wir können ihn nicht nur schauen, wir können ihn auch, wie es heißt, verkosten. Verkosten in der Weise, dass nicht mehr die Speise für den Leib ist und für den Magen ist und der Magen für die Speise, sondern dass es unsere Speise sein wird, den Willen Gottes zu erfüllen. Wenn wir dazu befähigt sind, den Willen Gottes zu erfüllen, dann ist das die schönste Verheißung. Denn die Liebe möchte dem Willen des Geliebten entsprechen. Die Theologie fasst die Eigenschaften des zukünftigen Leibes zusammen mit 4 Eigenschaften. Der Leib ist geistförmig, das heißt, er ist nicht mehr abtrennbar von der Geistseele, er ist mit ihr unmittelbar für alle Ewigkeit geeint. Er ist stark, er ist nicht mehr irritiert durch Triebe. Er ist unsterblich, weil absolut mit der Geistseele geeint. Er ist lichthaft. Lichthaft. Das ist auch die Eigenschaft, die Gott zugeschrieben wird. Weil Gott Licht ist, spricht die Theologie von der Durchdringung der göttlichen Personen im Liebesgespräch. Sie durchdringen einander. Es gibt keine äußerliche Umarmung, sondern die innere Durchleuchtung, die innere Erfahrung, die Circumincessio, wie die Theologie sagt. An dieser Circumincessio Gottes selbst, der inneren Durchdringung, der lichthaften Vereinigung, dürfen wir mit unserem verklärten Leib, mit unserer im Leib geborgenen persönlichen Liebesgeschichte teilhaben. Wird der neue Himmel und der neue Erde und die neue Erde noch Raum und Zeit kennen? Raum und Zeit sind die Eigenschaften der Materien. Ich denke ja. Denn die Zeit wird der Ewigkeit nicht mehr entgegenstehen, als die Folge des Nacheinander durch den Tod, sondern die Zeit wird die immer neue Schenkungsgeschichte der Ewigkeit sein. Ich hatte als Kind Angst, wenn man im Himmel ewig dasselbe tun muss. Das würde vielleicht langweilig. Und dann habe ich aber mir überlegt, dass die Zeit, wenn sie nicht mehr durch den Tod charakterisiert ist, die Schenkungsgeschichte der Ewigkeit darstellt. Das heißt, das immer neue Liebesangebot, die immer neue liebende Vereinigung, der unausschöpfbare Austausch der personalen Einzigartigkeit. Wir brauchen keine Angst haben, das ist langweilig. Die Theologie des Leibes ist also, wie mir scheint, wirklich die schönste übernatürliche Erfüllung der natürlichen Sehnsucht der Liebe. Kann sie noch durchkreuzt werden, diese Hoffnung, diese Zuversicht auf diese wahre Liebesgeschichte? Johannes Paul sagt ja. Denn es gibt die böse Begehrlichkeit in alle Ewigkeit. Es gibt den Fürsten dieser Welt, der Liebe nicht als Hingabe, sondern als Selbstvermittlung durch den anderen versteht. Liebe nicht als Liebesdienst begreifen will, sondern Liebe als Selbstbefriedigung versteht. Aber Johannes Paul ist zuversichtlich. Er sagt, die Liebe siegt im Kampf mit dem Fürsten dieser Welt. Denn Christus spricht in unser Herz und er sagt, ich bin bei euch in alle Ewigkeit.